Aber eine kurze Geschichte für euch. Die ist in Berlin passiert, in Berlin. Und da gibt es eine Straße, die heißt Ackerstraße. Also eine wahre Geschichte. Und die ist überschrieben mit der Halleluja-Junge. Kennt ihr die Geschichte vielleicht? Vom Halleluja-Jungen? Jedenfalls dieser Junge, der hat seinen Eltern ziemlich viel Sorgen gemacht. Er hat nicht gehorcht, ist draußen rumgezogen und naja, jedenfalls so richtig glücklich war er und seine Eltern nicht. Aber irgendwann hat er Jesus Christus kennengelernt. Und es hat sein Leben so verändert, dann hat er immer Jesuslieder gesungen. Und am Schluss hat er immer Halleluja gerufen. Halleluja. Ja? Und manche Menschen, die haben über ihn gespottet, das ist der Halleluja-Junge. Aber statt sich zu ärgern, hat er sich gefreut. Er war gern der Halleluja-Junge, weil er jetzt Jesus hat. Ja? Und in derselben Straße, da war ein Professor. Das war ein kluger Mann, der wusste viel. Und er kannte diesen Jungen von früher. Und hat gesehen, wie er jetzt ist. Und wollte diesen Jungen wieder zur Vernunft bringen. Und am Nachmittag hat er ihn eingeladen. Weißt du was? Heute kommst du mal zu mir um 16 Uhr, dann unterhalten wir uns ein bisschen. Und der Junge, ja, Herr Professor, dann komme ich. Pünktlich um 16 Uhr klingelte er bei dem Professor an seinem Haus. Und dann, der Professor macht auf. Und dann, ach du, ich habe dich schon vergessen gehabt. Aber komm mal hoch. Und dann ist er hochgegangen, die Treppe hoch. Und dann meint der Professor, setz dich mal in das Nebenzimmer. Und da ist ein Buch auf dem Tisch. Und da kannst du mal den lesen. Und in der Viertelstunde komme ich. Ja. Ja, Herr Professor. Und dann liest er in dem Buch. Und nach 10 Minuten ruft er, Halleluja. Der Professor kommt gerannt. Was ist denn los mit dir? Du singst wieder Halleluja. Ja, Herr Professor. Ich habe in Ihrem Buch gerade gelesen, dass das Meer an seiner tiefsten Stelle über 8000 Meter tief ist. Und heute früh habe ich in der Bibel gelesen, dass Gott meine Sünde ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Wenn meine Sünde so tief ist, holt die keine mehr hervor. Halleluja, Herr Professor! Und der Professor ärgert sich und schickt ihn weg. Aber aus der Geschichte können wir lernen, der Junge, der hat die Bibel gelesen und dann ist ihm bewusst geworden, wie wirklich das Bibelwort ist. Und damit hat er gelebt. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr allem glaubt, was in der Bibel steht, im Blick auf unseren Heiland. Danke fürs Zuhören.
Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, ist schon ein Weilchen her. Aber diese Predigt wird im Zusammenhang mit meiner vorigen Predigt stehen. Deswegen will ich kurz zusammenfassen, was ich in der vorigen Predigt mit euch durchgenommen habe. In der vorigen Predigt habe ich differenziert zwischen der Vergebung, die das Opfer dem Täter gewähren sollte, und der Vergebung oder auch Wiederherstellung, die im Täter stattfinden soll. Wir hatten uns aber hauptsächlich mit dem Thema Vergebung beschäftigt, also dass das Opfer dem Täter vergeben soll. Wir haben uns angeschaut, wo es Missverständnisse um das Thema Vergebung gibt, die dazu führen, dass wir anderen Menschen nicht vergeben können, auch wenn es uns Jesus dazu auffordert. Heute wollen wir uns konkret Gedanken machen, wie der Täter wiederhergestellt wird oder werden kann, damit eine Versöhnung möglich ist. Denn wie bereits in der vorigen Predigt erwähnt, dürfen wir Vergebung nicht mit Versöhnung verwechseln. In der vorigen Predigt habe ich versucht zu betonen, wie wichtig die Vergebung für die Versöhnung ist. Und wir haben auch gesehen, dass Gott uns darin ein Vorbild gibt, denn er vergibt uns ohne Bedingungen. Heute wollen wir aber die Wiederherstellung des Täters betrachten, denn das ist genauso wichtig. Und jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, Versöhnung besteht aus zwei Komponenten. aus der Vergebung, die der Täter dem, die das Opfer dem Täter gewährt, und aus der Wiederherstellung des Täters. Und nur wenn beide Komponenten stattgefunden haben, ist echte Versöhnung passiert. Das ist wichtig, wenn wir uns das im weiteren Verlauf anschauen. Nach der vorigen Predigt wurde ein berechtigter Einwand gebracht, den ich hier behandeln will. Wenn man nur die vorige Predigt betrachtet, hätte man zu dem Schluss kommen können, dass das Opfer immer vergeben muss, auch wenn der Täter nicht bereut. Und das stimmt. Aber das hätte zu der Schlussfolgerung führen können, dass zum Beispiel, ein konkretes Beispiel wurde genannt, dass zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau schlägt, die Frau muss ja vergeben, soll ja dem Mann vergeben, und dass die Frau dann weiterhin mit dem Mann zusammenlebt, auch wenn dieser Mann weiter die Frau schlägt. Zu diesem Schluss kann man aber nur kommen, wenn man das macht, was leider viele Christen machen, und Vergebung mit Versöhnung verwechseln. Aber Vergebung ist nur ein Teil der Versöhnung. Damit Versöhnung stattfindet, muss ja, das Opfer muss dem Täter vergeben, aber der Täter muss auch wiederhergestellt werden. Also er muss sich ändern. Und nur wenn beide Komponenten erfolgreich passiert sind, ist die Beziehung tatsächlich wiederhergestellt. Vergebung und Versöhnung sind aber nicht identisch. Vergebung ist nur die Hälfte der Versöhnung. Versöhnung ist erst dann vollständig, wenn sowohl das Opfer dem Täter vergeben hat, als auch der Täter bereut und umkehrt. Deshalb kann es gut sein, dass eine Frau ihrem gewalttätigen Mann zwar vergibt, aber sie ihn trotzdem verlassen muss, weil der Mann nicht einsichtig ist und weiterhin Dinge tut, die der Beziehung Schaden antun. Leider wurde im Christentum die Idee der Vergebung in der Hinsicht oft pervertiert. Und so legte man noch mehr Last auf das schon geschädigte Opfer und ignorierte die zerstörerische Art des Täters und seine Unfähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen. Weil man sich nur auf die Vergebung von Seiten des Opfers konzentrierte, aber auf die Umkehr des Täters zu wenig achtete. Halten wir also fest, das Opfer sollte dem Täter zwar vergeben, aber falls der Täter sich nicht ändert, keine Versöhnung stattfinden kann und die Beziehung tatsächlich geschädigt ist und scheitern kann. In diesem Fall wäre es aber falsch, das Opfer zu beschuldigen, weil es sich nicht einfach ignorieren kann, was der Täter tut. Vergebung bedeutet nicht, dass wir ignorieren, was der andere uns antut. Vergebung bedeutet nur, dass wir keine Rachegelüste mehr haben, dass wir es dem anderen nicht mehr heimzahlen wollen. Das bedeutet Vergebung. Vergebung bedeutet, ich lasse los von meinem Wut und meinem Zorn und ich will nicht, dass der andere dafür bezahlt. Aber es heißt nicht, dass ich ignoriere, was der andere tut. Wenn der andere etwas tut, was die Beziehung schädigt, muss ich das wahrnehmen und respektieren und muss Konsequenzen ziehen. Aber besonders auch wenn wir Täter sind, müssen wir verstehen, dass das Ziel nicht darin besteht, dass das Opfer uns vergibt. Das Ziel sollte sein, dass wir uns verändern, damit wir einem anderen Menschen nicht mehr schaden. Wenn wir irgendwo einem anderen Menschen verletzt haben, dann sollte unser Ziel nicht sein, dass der andere uns vergibt. Das Ziel sollte sein, dass wir uns verändern, damit wir einem anderen Menschen nicht mehr wehtun. In der vorigen Predigt sagte ich dasselbe in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Das Ziel ist nicht einfach, dass Gott uns vergibt. Nein, das Ziel ist, dass wir verändert werden, sodass wir tatsächlich umkehren. Das ist das, was David betet. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das heißt, das Ziel von dem Täter sollte sein, dass er sich verändert, damit er nicht mehr selbstzerstörerische Sachen und Sachen tut, die andere Beziehungen zerstören. Und ich will in Matthäus 5 einen Text lesen, der sehr bekannt ist, in dem Zusammenhang auch. Sehr wichtig, dass wir das verstehen, was Jesus hier sagt, Matthäus 5, die Verse 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar und gehe hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Nun, damit wir tatsächlich uns verändern, damit wir tatsächlich unseren Charakter verändern, damit wir anderen Menschen nicht mehr schädigen, müssen wir verstehen, dass wir als Täter verstehen müssen, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Es ist tatsächlich oft so, dass jemand, der etwas falsch gemacht hat, nicht genau weiß, was er falsch gemacht hat. Er weiß zum Beispiel nur, ein anderer Mensch ist sauer auf mich. Aber ich weiß gar nicht, wieso ist er sauer auf mich. Nun, Jesus hat dazu einen ganz klaren Tipp. Er sagt, wenn du weißt, dass jemand anders sauer auf dich ist, wenn du weißt, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh nicht vor den Altar und opfere. Oder dann nützt es nicht viel, dass du deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen willst. Nein, deine Beziehung mit Gott ist geknüpft an deine Beziehung mit deinem Bruder. Dann sagt Jesus, nein, geh zuerst zu deinem Bruder hin, verstehe, wieso er ein Problem mit dir hat. Verstehe, was du falsch gemacht hast. Und dann komm und dann kannst du opfern. Anstatt uns vorschnell zu rechtfertigen, sollten wir zuhören, bis wir das Problem des anderen wirklich verstanden haben. Wir Menschen haben oft blinde Flecken. Wir sehen die Wirklichkeit um uns herum nur aus einer einzigen Perspektive. Und das führt dazu, dass wir blinde Flecken entwickeln und Menschen schaden, obwohl wir ihnen oft nicht schaden wollen. Aber das heißt auch, dass wir anderen Menschen zuhören müssen, wieso ihn irgendetwas gestört hat. Und dann lernen und umkehren. Und nur so können wir dazu beitragen, dass unsere Beziehungen heil werden, dass sie Heilung erfahren. Es reicht aber nicht nur aus, dass der Täter versteht, was er falsch gemacht hat. Er muss auch eine echte Umkehr stattfinden, bevor Versöhnung geschehen kann. Und das ist jetzt wichtig, in Matthäus 4, als Jesus anfängt, seine Botschaft zu predigen, fängt er an, in Matthäus 4, Vers 17, wird gesagt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nun, tut Buße. Was bedeutet dieses Wort, tut Buße? Tut Buße klingt so fromm. Mit diesem Begriff schwingt so etwas Erdrückendes mit. Traditionell verstehen Menschen darunter, dass ihnen etwas wirklich, wirklich leid tut und sie sich jetzt schlecht fühlen. Dieser Begriff ist im Deutschen stark verbunden mit dem Gefühl von Schuld und Scham. Du musst Buße tun. Also du musst dich schuldig fühlen, du musst beschämt sein. Kein Wunder, dass das der Fall ist, denn im Mittelalter versuchte die Kirche, die Gläubigen dadurch zu kontrollieren, dass sie anderen Menschen Schuld und Scham gemacht hat. Und Buße war da ein geeignetes Mittel dafür, tu Buße. Es wäre aber völlig falsch, dieses Verständnis, dieses moderne Verständnis von Buße, dem hier zu überstülpen, was Jesus gemeint hat. Denn Jesus benutzt hier ein spezielles Wort im Griechischen. Das Wort im Griechischen bedeutet Metanoia. Das Wort Metanoia bedeutet nicht, dass uns etwas wirklich, wirklich leid tut und wir schlechte Gefühle haben. Nein, Metanoia ist kein religiöser Begriff. Metanoia war ein militärischer Begriff. Es war so, als damals eine Legion zum Beispiel marschierte in eine Richtung und dann rief ein General oder ein Hauptmann, Metanoia! Die ganze Kompanie blieb stehen, drehte sich um und ging in die gegengesetzte Richtung weiter. Metanoia bedeutet nichts anderes als Umkehr. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns schlecht fühlen müssen oder schuldig fühlen müssen. Es heißt einfach nur, dass wir nochmal überdenken, in welche Richtung wir gegangen sind bisher. Nochmal durch den Kopf gehen, ist das tatsächlich die richtige Richtung? Und wenn nicht, die Richtung ändern. Umkehr ist tatsächlich genau das, was es bedeutet. Umkehren. Es hat nichts unbedingt damit zu tun, dass wir uns schlecht fühlen müssen. Echte Umkehr beinhaltet auch, dass der Täter tatsächlich umkehrt, tatsächlich seine Wege verlässt. Das heißt, ein Mann, der seine Frau schlägt und es ihm wirklich, wirklich leid tut, dass er die Frau geschlagen hat, aber bei nächster Gelegenheit schlägt er die Frau wieder, der hat keine Buße getan. Der hat nicht wirklich bereut. Er ist nicht wirklich umgekehrt. Eine Versöhnung hat nicht wirklich stattgefunden. Denn Buße bedeutet Umkehr. Das heißt, ein Täter hat nur wirklich dann bereut und ist tatsächlich nur dann umgekehrt, wenn er das, was er früher getan hat, nicht mehr tut. Echte Umkehr beinhaltet auch, dass man das wiederherstellt, was man früher geschädigt oder zerstört hat. Zum Beispiel, wir sehen das bei Zachäus. Zachäus sagt, Herr, und wenn ich irgendwo einen betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das heißt, echte Umkehr bedeutet, der Täter versteht, was er falsch gemacht hat. Das impliziert, dass er zuhört dem Opfer. Und dass er tatsächlich das nicht mehr tut, was er früher getan hat. Eine Wiederherstellung der Beziehung ist nur sinnvoll, wenn sowohl das Opfer vergibt, als auch der Täter verstanden hat, was er falsch gemacht hat und sein Verhalten auch wirklich ändert. Falls wir eine Beziehung als in Ordnung betrachten, obwohl diese drei Schritte nicht stattgefunden haben, gehen wir ein enormes Risiko ein, dass sich die Probleme wiederholen oder sogar verschlimmern. Das heißt, wir dürfen eine Beziehung nicht als in Ordnung betrachten, wenn das Opfer nicht vergeben hat, aber auch nicht, wenn der Täter nicht tatsächlich sich geändert hat. Es ist gefährlich und es führt zu nur noch mehr Schaden. Und dann ist es tatsächlich das Beste, wenn diese zwei Parteien nicht diese Schritte tun, dass die Beziehung so lange auf Eis gelegt wird, bis diese Sachen behoben werden. Nun, wir als Nachfolger Jesu haben einen sehr großen Auftrag, glaube ich. Wir finden den Auftrag in 2. Korinther zum Beispiel, 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 20. 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 20. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und ihnen die Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem wir gleichsam durch uns ermahnen, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier spricht Paulus etwas sehr, sehr Wichtiges an. Als Nachfolger Jesu sind wir Botschafter der Versöhnung. Wir sollen die Botschaft der Versöhnung verkündigen, dass Gott sich mit uns versöhnt hat am Kreuz. Aber wir sollen die Botschaft der Versöhnung nicht nur zwischen Gott und Mensch bringen, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Wir sind Botschafter der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, aber auch Botschafter der Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Wenn wir für die Versöhnung arbeiten wollen, ist es, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, wichtig zu differenzieren, damit keine Fehler auf der einen oder auf der anderen Seite entstehen. Wir können Fehler darin begehen, wie wir mit dem Opfer umgehen und auch Fehler darin begehen, wie wir mit dem Täter umgehen. Wieso ist diese Arbeit so wichtig und wieso ist diese Arbeit auf der anderen Seite so schwierig? Ich glaube, das kommt davon, dass wir es hier mit der Würde des Menschen zu tun haben. Und wenn wir wirklich Versöhnung schaffen wollen, müssen wir sowohl die Würde des Opfers als auch die Würde des Täters hochachten. Denn ungeachtet dessen, was ein Mensch tut oder was ein Mensch erleidet, ist er noch immer ein Abbild Gottes, ist noch immer nach Gottes Bild geschaffen. Egal, was ein Mensch tut Und egal, was ein Mensch erleidet, er ist noch immer nach Gottes Bild geschaffen. Und das heißt, er hat einen unschätzbaren Wert. Und wir müssen diesen Wert hochachten, auch beim Opfer und auch beim Täter. Deswegen ist diese Arbeit der Versöhnung so schwierig. Weil es ist schwierig, eine Lösung zu finden, sodass wir sowohl das Opfer wertschätzen als auch den Täter. Auf der einen Seite müssen wir das Opfer schützen und wenn wir selbst das Opfer sind, müssen wir uns schützen und Gottes Bild in uns würdigen und dem Täter ein klares Zeichen geben, dass er sich nicht so mit einem Menschen benehmen darf, der nach Gottes Bild geschaffen worden ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch den Täter, das Bild Gottes im Täter würdigen und dem Täter sagen, du darfst dich so nicht verhalten als Geschöpf Gottes. Das entwürdigt dich als Mensch, wenn du so etwas tust. Das ist nicht gottgemäß. Mit der einen Hand, so wenn wir sagen, wie wollen wir mit dem Täter umgehen? Mit der einen Hand müssen wir sagen, stopp, so darfst du dich mir gegenüber nicht verhalten. Ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin nach Gottes Bild geschaffen und so darfst du dich mir gegenüber nicht verhalten. Aber mit der anderen Hand haben wir immer die Einladung, wir wollen trotzdem uns versöhnen. Aber nur, wenn der Täter auch tatsächlich umkehrt. Damit sagen wir, ich bin immer zur Versöhnung bereit, ich vergebe dir, ich brauche keine Rache. Und sobald du mich als Geschöpf Gottes würdigst oder würdigen kannst, können wir auch wieder eine Beziehung aufnehmen. Nur so können wir verhindern, dass Mauern entstehen zwischen Opfer und Täter, die dann mit der Zeit immer, immer größer werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Und nur so können wir auch als Opfer dem Täter helfen, seine Fehler zu erkennen, damit er wiederhergestellt wird und ihn trotzdem als Geschöpf Gottes würdigen. Jesus hatte eine einzigartige Herangehensweise, wie er mit Konflikten umging. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Ich werde auf ein paar Beispiele eingehen. Die wir oft nicht richtig verstehen, weil wir nicht erkennen, wie problematisch unsere Lösungsansätze sind. Unsere Lösungsansätze, wie wir versuchen, Konflikte zu lösen. Ich werde gleich auf die Herangehensweise Jesus eingehen, aber bevor wir das Revolutionäre an seiner Methode verstehen können, müssen wir erst einmal unsere Methode verstehen. Wieso unsere Methode so oft nicht funktioniert? Die große Mehrheit der Menschen lebt ihr Leben aus einem dualen Denken heraus. Sie kennen nur zwei Extreme. Und jeder fühlt sich von Natur aus entweder zu dem einen Extrem oder zu dem anderen Extrem näher herangezogen. Das ist wissenschaftlich inzwischen belegt. Aus dieser Art, die Welt zu betrachten, folgt ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken. Das dazu führt, dass wir immer denken, wir hätten Recht und der andere hat auf jeden Fall nicht Recht. Das folgt aus unserem dualen Denken heraus. Wir können nur schwarz-weiß denken. Wir denken keine Graustufen und erst recht sehen wir keine Farben. Von Natur aus kennen wir nur zwei Arten, mit Konflikten umzugehen. Diese zwei Arten sind Kampf oder Flucht. Von Natur aus kennen wir keine andere Methode, mit Konflikten umzugehen, nur Kampf oder Flucht. So gut wie jede vorschnelle Reaktion auf ein Problem kann auf Kampf oder Flucht reduziert werden. Dies ist wissenschaftlich belegt. Wir haben in unserem Gehirn eine Region, die nennt man Amygdala oder Mandelkern, und das ist unser Angstzentrum im Gehirn. Diese Hirnregion reagiert sehr schnell, schneller als jede andere Region im Gehirn. Die ist sehr, sehr schnell aktiv und die führt dazu, dass wenn sie eine Gefahrensituation erkennt, sofort Adrenalin in unserem Körper ausschüttet. Nun, das ist sehr gut, wenn ich in der Wildnis bin und einem Wolf oder einem Bären begegne, denn da ist tatsächlich Kampf oder Flucht die beste Methode. Nun, am besten Flucht wahrscheinlich, ne? Das ist gut. Also der Mantelkern oder die Amygdala, die ist dafür verantwortlich, Risiken zu erkennen und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Wenn die Amygdala beschädigt ist zum Beispiel, können wir riskante Situationen nicht mehr erkennen. Wir springen von 10 Metern Höhe und denken uns nichts dabei. Das ist tatsächlich passiert. Also das heißt, die Amygdala ist wichtig. Aber das Problem ist, dass sie manchmal nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Das Problem mit der Amygdala ist, dass sie die Hirnregion, die für unser logisches Denken und für die Liebe und Empathie verantwortlich ist, ausschaltet und uns nur noch reagieren lässt. Dies ist sicherlich gut in der Wildnis, wo Kampf oder Flucht die beste Option ist. Aber wie gut ist es, wenn wir unser logisches Denken und unser Zentrum für Liebe und Empathie ausschalten in einem Gespräch mit einem anderen Menschen? Wie gut funktioniert es, wenn wir mit einem anderen Menschen im Gespräch sind und wir sind im Kampf- oder Fluchtmodus? Das führt dazu, dass wir uns einander nur noch angreifen oder voreinander fliehen. Und ihr seht, glaube ich, so kann man keine Probleme lösen. So werden Probleme immer, immer schlimmer. Wenn wir etwas von Jesus lernen können, dann das, dass Liebe unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägen soll. Sogar unsere Beziehung zu unseren Feinden soll durch Liebe geprägt sein. Aber wenn wir in die Falle des dualen Denkens verfallen, ist das überhaupt nicht möglich. Dann übernimmt die Angst die Kontrolle. Und Johannes hat etwas sehr Interessantes zu sagen zu Angst. In 1. Johannes 4 lesen wir, 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht oder Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich also fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Schon Johannes wusste, dass der Gegensatz zu Liebe nicht Hass ist. Der Gegensatz zu Liebe ist Angst. Er beschreibt hier etwas, was die moderne Hirnforschung erst vor einigen paar Jahren entdeckt hat, aber schon die ganze Menschheitsgeschichte über wahr war. Wir sind in jedem Augenblick unseres Lebens entweder von Angst oder von Liebe gesteuert. Es gibt nichts anderes. In jedem Moment unseres Lebens sind wir entweder von Angst gesteuert oder von Liebe gesteuert. Genauso wie die Amygdala das Zentrum des logischen Denkens und der Liebe ausschaltet, schaltet das Liebeszentrum, wenn es aktiv wird, auch das Angstzentrum aus. Also es stimmt, was Johannes hier sagt. Liebe treibt die Angst aus. Aber das andere gilt auch. Angst kann auch die Liebe austreiben. Und das ist doch eher unser Problem, oder? Dass unsere Angst unsere Liebe austreibt. Wir haben nicht Problem damit, dass die Liebe die Angst überwindet. Wir haben eher ein Problem damit, dass unsere Angst unsere Liebe austreibt. Wie oft haben wir uns für die Angst gegenüber anderen Menschen entschieden und waren nicht mehr fähig zu lieben? Wenn wir echte Beziehungen haben wollen, die auf Liebe aufgebaut sind, müssen wir uns verletzlich machen. Denn Liebe hat immer mit Hingabe zu tun. Es geht nicht darum, sich selbst zu schützen, sondern den anderen voranzubringen. Und das kann unter Umständen uns etwas kosten. Aber Angst und ein Bedürfnis nach absoluter Sicherheit hindern uns daran, uns für den anderen zu entscheiden, uns für den anderen hinzugeben. Wie lebte also Jesus in diesem Spannungsfeld? Kann er uns vielleicht eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir aus dem dualen Denken ausbrechen können? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus einen dritten Weg gefunden hat, um mit Konflikten umzugehen, und wenn wir seinem Beispiel folgen, können wir dem dualen Denken entfliehen und das wird sich positiv auf unsere Beziehungen auswirken. Ich will den dritten Weg Jesu kurz veranschaulichen, bevor wir uns konkrete Ratschläge Jesu anschauen. Und den dritten Weg Jesu zu veranschaulichen, brauche ich jetzt ein bisschen Hilfe. Ich bitte den André nach vorne zu kommen. um euch ein bisschen zu veranschaulichen, was unser Problem ist und welchen Weg Jesus geht. Also die erste Methode, wie wir Menschen mit Problemen umgehen, ist Kampf. Ja? So, das ist die erste Methode. Die zweite Methode ist Flucht. Also, okay. Aber Jesus stellt uns noch eine andere Methode dar. Und diese Methode sieht so aus. Also, wir haben es, es gibt einen dritten Weg Jesu, den ich euch versuche jetzt klarzumachen. Das duale Denken, die Amygdala, unser duales Denken, führt dazu, dass wir entweder Kampf oder Flucht als unsere bevorzugten Methoden verwenden, um Probleme zu lösen. Aber Jesus geht einen anderen Weg. Wir können gegen Probleme nicht nur kämpfen oder Probleme aus dem Weg gehen. Wir können unsere Feinde und unsere Probleme auch umarmen. Ein radikal anderer Weg. Aber es ist so schwierig für uns zu sehen, wenn wir nur reagieren. Wenn wir immer nur reagieren auf die Provokation des anderen und so weiter. Und das schaukelt sich natürlich immer weiter auf. Diese Methode ist sehr effektiv, aber auf der anderen Seite auch sehr riskant. Es wird uns auf der einen Seite helfen, viele geschädigte Beziehungen zu heilen, aber weil diese Methode auf Hingabe basiert, gehen wir mit dieser Methode auch ein Risiko ein. Denn es kann sein, dass ein anderer Mensch das duale Denken nicht verlassen will und dann es ausnutzt, dass wir uns für den anderen hingeben. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch Jesus diesen riskanten Weg mit seinem Tod bezahlt hat. Also dieser dritte Weg Jesu hat immer die Option, am Kreuz zu enden. Aber er wird auch immer dazu führen, dass wir viele geschädigte Beziehungen heilen können. Die Frage ist halt nur, wollen wir dieses Risiko eingehen? Und ich denke, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir uns Nachfolger Jesu nennen, dann glaube ich, haben wir nicht wirklich eine Option. Dann müssen wir uns anschauen, was Jesus dazu sagt. Dann müssen wir uns anschauen, wie er Probleme löst. Nun, Jesus gibt drei spezielle Beispiele zu speziellen Situationen, die es damals gab, wie er mit speziellen Problemen umgeht. Und wir finden die erste Situation in Matthäus 5, die Verse 38 und 39. Matthäus 5, die Verse 38 und 39, da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Halten wir erst einmal fest, dass Jesus die Backe definiert. Das ist sehr wichtig. Er sagt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen will, dann reich ihm auch die andere dar. Zu der damaligen Zeit war es so, dass man die rechte Hand für alle reinen Angelegenheiten verwendete und die linke Hand für alle unreinen Angelegenheiten verwendete. Und es war bei Gefängnisstrafe verboten, einen anderen Menschen mit der linken Hand anzufassen. Okay? Noch heute ist es so, dass in Ländern, wo es kein frisches Wasser gibt, wo es kein fließendes Wasser gibt, diese Methode angewendet wird. Also alle reinen Angelegenheiten werden mit der rechten Hand gemacht, alle unreinen Angelegenheiten mit der linken Hand. Wenn jemand einen anderen Menschen schlagen wollte, durfte er es nur mit der rechten Hand tun. Denn es war unter Gefängnisstrafe verboten, mit der linken Hand zu schlagen. Jetzt brauche ich nochmal die Hilfe von André, das letzte Mal. Jetzt stellt euch vor, ich muss die rechte Hand verwenden, weil sonst lande ich im Gefängnis, wenn ich jemanden schlagen will. Und Jesus sagt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt, also seine rechte Backe ist die da und meine rechte Hand ist das. Wie schlage ich ihn auf die rechte Backe? So? Wahrscheinlich nicht, oder? Kommt nicht, wir haben nicht sehr viel Kraft. Nein, wenn ich ihn auf die rechte Backe schlagen will, muss ich die Rückhand verwenden. Okay? Das ist sehr wichtig. Dankeschön. Das heißt, dass die Zuhörer Jesu, die wussten das. Ein Schlag auf die rechte Backe bedeutete, dass du mit der Rückhand geschlagen wirst. Wenn jemand einen anderen Menschen mit der Rückhand schlug, bedeutete das damals, dass der Geschlagene dem Täter unterlegen war. Ein General durfte einen untergeordneten Soldaten so schlagen, mit der Rückhand. Ein Mann durfte eine Frau so schlagen, weil die Frau weniger wert war in der kulturellen Situation. Ein Erwachsener durfte ein Kind mit der Rückhand schlagen oder ein Herr durfte einen Sklaven mit der Rückhand schlagen. Aber zwei Gleichberechtigte durften sich nicht mit der Rückhand schlagen. Das wäre wieder eine Beleidigung gewesen und dafür hätte man wieder bestraft werden können oder auch sogar ins Gefängnis landen können. Das heißt, wenn zwei Männer im selben Stand sich geschlagen haben, durften sie nicht die Rückhand verwenden, denn das wäre eine Beleidigung gewesen. Was Jesus hier sagt, könnt ihr verstehen, was Jesus hier sagt. Wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt, das heißt, wenn jemand dich mit der Rückhand schlägt, dann gib ihm die linke Backe, sagt, nein, bitte schlag mich hier hin. Damit sagte Jesus also, wenn zum Beispiel ein Mann eine Frau mit der Rückhand schlägt, dann soll die Frau nicht sagen, ach ja, schlag mich bitte, bitte auch noch auf die andere Seite. Nein, nein, das ist nicht damit gemeint, sondern Jesus sagt, dann sollst du dem Mann klar machen, ich lasse es nicht zu, dass du mich als nicht so viel wert erachtest, dass du mich unterwürfig machst. Wenn du mich schlagen willst, kannst du mich schlagen, aber schlag mich als einen Ebenbürtigen. Schlag mich mit der Vorhand. Ich gebe dir nicht das Recht, dass du mich entwürdigst, indem du mich mit der Rückhand schlägst. Jesus sagt hier damit, wenn dich jemand demütigt und dich als unterlegen behandelt, dann lass es nicht zu. Sag ihm, schön, du willst mich schlagen, das kannst du machen, aber ich bin dir nicht unterlegen, ich bin genauso viel wert wie du. Wenn du mich also schlagen willst, dann schlage mich wie einen Gleichbürtigen. Schlag mich mit der Vorhand. Können wir sehen, wie Jesus damit umgeht? Sagt uns Jesus, dass wir kämpfen sollen gegen den anderen? Nein, wir sollen keine Gewalt anwenden. Aber sagt uns Jesus, wir sollen von der Situation fliehen? Nein, sagt er auch nicht. Er sagt, nein, wir sollen unser Wert als Mensch hochachten und dem anderen das klar machen. Ich bin genauso viel wert wie du. Du darfst mich nicht so behandeln, als wäre ich dir unterwürfig. Wenn jemand uns erniedrigen will, besteht die Lösung nicht darin, auch ihn zu erniedrigen, sondern unsere Würde als Geschöpf Gottes zu verteidigen, auch wenn es bedeutet, einen zweiten Schlag zu kassieren. Das zweite Beispiel finden wir gleich im Anhang, Matthäus 5, die Verse 40 und 42. Das ist wichtig hier, die Verse 40 und 42 gehören zusammen. Der Vers 21 ist zwischengeschoben, den werden wir aber auch noch angehen. Aber lesen wir erstmal Matthäus 5, Vers 40. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Untergewand nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und die Parallelstelle will ich auch lesen in Lukas 6, Vers 29. Lukas 6, Vers 29. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Das war der Test, den wir uns schon angeschaut haben. Und dem, der von dir den Mantel nimmt, den lass auch das Untergewand. Es ist wichtig, hier in Matthäus steht, wenn jemand dein Untergewand nehmen will, dem gib auch den Mantel. Und in Lukas steht, wenn jemand den Mantel nehmen will, dem gib auch das Untergewand. Es kommt auf dasselbe hinaus, nämlich dass beide Kleidungsstücke jetzt dem anderen gehören. Aber es ist wichtig, dass wahrscheinlich die Lukas-Übersetzung die richtigere ist. Und das kommt davon, dass dieses Gesetz im Mose beschrieben wird, und zwar im Mose 2. Mose 22, wenn ihr das nachlesen wollt. Ich gehe aber noch darauf ein, was das bedeutet. Wenn damals ein armer Mensch von einem reichen Menschen etwas leihen wollte, konnte der Reiche ein Pfand als Garantie fordern. damit der Reiche sein Geld zurückbekommt. Das Pfand war traditionell das Obergewand oder der Mantel des Armen. Ja, arme Menschen in der damaligen Zeit hatten nur zwei Kleidungsgegenstände, und zwar einen Mantel oder ein Obergewand und ein Untergewand. Und es waren eher auch nicht wirkliche Kleidungsstücke, sondern so eher Tücher, in die man sich mehr oder weniger einwickelte. Und das eine war etwas dicker, deswegen nannte man es auch Mantel, und das andere war etwas dünner. Und Jesus sagt hier, wenn jemand also deinen Mantel, dein Obergewand nehmen will als Pfand, dass er das Geld zurückbekommt, also es geht darum, dass ein reicher Mann einem armen Mann etwas leihen will, und wenn der reiche Mann dann fordert, ich will aber eine Garantie, dass du mir das Geld zurückgibst, dann musste der arme Mann das Obergewand geben. Und Jesus sagt, wenn jemand von dir das Obergewand fordert als Garantie, dann gib ihm auch das Untergewand. Nun könnt ihr euch vorstellen, zu welchem Problem das führt. Jesus sagt hier nämlich, wenn du arm bist und von einem Reichen was leihen willst und er will dein Obergewand als Sicherheit vor Gericht, dann gib ihm gleich auch das Untergewand. Das bedeutet aber, dass du dann nackt vor Gericht stehst. Weil Menschen hatten nur zwei Kleidungsstücke, es gab keine Unterwäsche. Und in diesem Kontext ist mal wieder wichtig, die kulturellen Zustände zu verstehen. In der damaligen Kultur, wo man sich nur so eher eingewickelt hatte und nicht immer alle Körperteile richtig zugedeckt waren, war es nicht eine Schande, wenn man irgendwo nicht richtig zugedeckt war, sondern die Schande bestand bei dem, der auf die Nacktheit des anderen sah. Das heißt, nicht der empfand Schande, der nicht richtig zugedeckt war, weil im täglichen Leben passierte es immer wieder, dass bestimmte Körperteile halt nicht so richtig zugedeckt waren. Wir könnten das uns ein bisschen vorstellen wie vielleicht die afrikanischen Stämme heute. Nein, die Schande bestand darin, wenn einer andere hingafft. So. Und wenn Jesus sagt, okay, wenn jemand dein Obergewand fordert als Sicherheit, dem gib auch das Untergewand, bedeutet, du stehst nackt vor Gericht und sagst, Schande über euch. Ich bin ein armer Mann und ich kann nicht auskommen, außer wenn jemand mir etwas gibt. Und ihr wollt Sicherheiten dafür? Ihr könnt mir nicht helfen, ohne dass ihr keine Verluste macht? Das heißt, Jesus sagt dir, wenn es Systeme in dieser Welt gibt, die dazu führen, dass du arm bist, dann sollst du gegen dieses System rebellieren. Aber kreativ rebellieren. Du sagst, Schande über dieses System. Und es ist jetzt interessant, weil Jesus sagt im gleichen Kontext etwas zu den Reichen. Nämlich in Matthäus 5, Vers 42 sagt er, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Nun, diesen Satz sagt er zu den Reichen. Er sagt, gib jedem, der dich bittet. Wenn ein Armer zu dir kommt und von dir etwas bittet, dann gib ihm und fordere es nicht zurück. Ein Reicher, der mehr hat, als er braucht, muss nicht eine Garantie fordern, dass er etwas zurückbekommt. Nach Jesu Moral heißt es, du hilfst einem anderen Menschen und du forderst es nicht zurück. Aber was Jesus hier sagt, wenn jemand etwas von dir bittet, dann sollst du es nicht zurückfordern, hat nichts damit zu tun, dass zwei Menschen, die in derselben gesellschaftlichen Situation sind, voneinander etwas wollen und der andere es ihm gibt, ohne dass er das zurückbekommt. Nein. Das heißt, im Zwischenmenschlichen, wenn jemand da einmal einen Notstand hat, sagt, okay, ich leihe dir, aber nächsten Monat kommt ja mein Gehalt, dann ist wieder alles in Ordnung, dann ist es okay, dass wir das wieder zurückfordern. Aber es geht hier um die Situation zwischen einem sehr Reichen und einem sehr Armen. Und da sagt Jesu, wenn der Reiche dir nicht freiwillig gibt, dann protestier dagegen und sag, du hast mehr als genug, Schande über dich. Bitte behandle mich als einen Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, und handle du auch wie jemand, der nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Hilf dem Armen, denn Gott hilft den Armen, oder? Das heißt, auch hier, Jesus fordert nicht dazu auf, dass wir dagegen kämpfen oder dass wir von der Situation wegfliehen, sondern er fordert uns dazu auf, dass wir das System zwar provozieren, aber auf eine kreative Art, sodass unsere Würde beibehalten wird und die Würde des anderen. Und dann Matthäus 5, Vers 41, da lesen wir, und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Nun, damals war es so, das ist wieder ein spezieller Kontext, und zwar ein römischer Soldat durfte einem Juden oder auch einem anderen Nichtrömer sein Gepäck geben und der Jude zum Beispiel in diesem Fall musste das Gepäck eine Meile schleppen. Das heißt, der Soldat musste dann nicht sein Gepäck selber schleppen, sondern konnte so neben dem Juden herlaufen und der Jude musste sich abplagen mit dem Gepäck. Aber es war nicht erlaubt, dass ein Soldat mehr als eine Meile den Juden zwingt, sein Gepäck zu tragen. Diese Einschränkung wurde gemacht, dass auf der einen Seite dem Soldat geholfen wird, dass er nicht andauernd sein Gepäck selber schleppen muss. Aber die Einschränkung war dafür, dass die anderen Völker, die von den Römern unterdrückt wurden, nicht zu viel Unmut da aufkam. Und okay, eine Meile kann man mal vertragen. Aber was macht Jesus jetzt hier? Er sagt, okay, wenn ein Soldat dich zwingt, eine Meile zu gehen und sein Gepäck zu tragen, mit dem geh noch mal eine zweite Meile. Das führt zu einem Problem für den Soldaten. Weil wenn der Jude sein Gepäck mehr als eine Meile schleppt, dann könnte er wiederum bestraft werden. Könnt ihr die Situation verstehen? Also der Römer kommt zum Juden und sagt, okay, du musst jetzt mein Gepäck schleppen. Und der Jude sagt, natürlich, gerne tue ich dein Gepäck tragen. Da schaut schon der Römer so komisch. Ich meine, die Römer, die waren gewohnt, dass die Juden sie mit Hass anschauten. Die Beziehung zwischen Römer und Juden war sehr, sehr kompliziert. Und es gab sehr, sehr viele Juden, die dann Terrorattentate auf Römer veranstalteten und sowas. Und die Juden hatten immer diesen Hass vor den Römern, diese Ungläubigen, die unser Land besetzt haben. Aber Jesus sagt, nein, geh freundlich mit dem um. Okay, das heißt, ein Soldat kommt und der fordert von dir, sein Gepäck zu tragen. Natürlich, ich trage dein Gepäck. Aber nach einer Meile sagt dann der Römer, okay, gib mir das Gepäck wieder zurück. Und der Jude sagt, nee, ich trage es gerne nochmal eine Meile. Das wird zum einen einerseits zu einem Problem bei dem Römer, weil jetzt macht er sich strafbar, weil er den Juden ausnutzt. Aber auf der anderen Seite fängt auch an, der Römer nachzudenken und zu sagen, wie behandle ich jetzt eigentlich den anderen? Wieso hat er keinen Hass gegen mich? Und seht ihr, Menschen rechtfertigen ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen, besonders ein schlechtes Verhalten, wenn der andere sich ihm gegenüber auch schlecht verhält. Das heißt, wenn ein anderer mit Hass und Zorn mich begegnet, dann rechtfertige ich es damit, dass ich ihn auch schlecht behandle. Aber was ist, wenn der Jude dem Römer freundlich begegnet? Auf einmal führt das dazu, dass der Römer darüber nachdenken muss. Ja, wie behandle ich jetzt eigentlich diesen netten Juden? Was mache ich daraus? Das führt auch wieder dazu, dass vielleicht eine Beziehung entstehen kann. Auch tatsächlich dazu, dass die Beziehung zwischen Römer und Jude wieder in Ordnung kommt, dass sowohl der Römer seinen Hass aufgibt, dass der Jude seinen Hass aufgibt auf den Römer, aber auch, dass der Römer darüber nachdenkt, ich sollte eigentlich andere Menschen nicht ausnutzen. Jesus lehrt uns, wie wir ungerechte Systeme widerstehen können, ohne die Würde des Menschen in dem System zu verletzen, damit wir uns nicht derselben Sünde schuldig machen wie sie. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre von Jesus. Und Paulus hat genau dieselbe Lehre und wir lesen das in Römer 12. Römer 12, die Verse 20 und 21. Römer 12, die Verse 20 und 21, da sagt Paulus, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Wichtige hier, dass wir verstehen, dass Feuer auf, dass Kohle, feurige Kohlen auf dem Haupt des Feindes bedeutet nicht, dass wir es dem Feind heimzahlen. Feurige Kohlen sind in der Bibel ein Symbol für Reinigung. Ja, immer wieder, auch im Alten Testament, feurige Kohlen sind ein Symbol der Reinigung. Zum Beispiel der Engel, der die feurige Kohle vom Altar nimmt und den Propheten den Mund berührt und dann sind die Lippen rein. Das heißt, was hier Paulus sagt ist, wenn du dich mit deinem Feind gut benimmst, dann reinigst du seinen Verstand. Dann kann er erst klar denken. Aber ein Mensch kann nicht klar denken, wenn ich ihm andauernd mit Hass entgegenkomme. Dann haben wir nur dieses Kampf oder Flucht. Nichts anderes. Das heißt, wenn ich mit Hass dem anderen gegenübertrete, kann der andere nicht klar denken, ich kann nicht klar denken, die Situation wird nie bereinigt. Aber wenn ich meinem Feind mit Liebe entgegenkomme, dann kann das dazu führen, dass der andere seine Gedanken überdenkt. Und dann sagt Paulus in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, eine ganz klare Warnung, sondern überwinde das Böse, nicht mit Bösem, überwinde das Böse mit dem Guten. Ich leite daraus, dass man das Böse nie durch Böses überwinden kann. Tatsächlich lässt man sich jedes Mal vom Bösen überwinden, wenn man das Böse durch Böses bekämpfen will. Böses mit Bösem überwinden versuchen alle. Wenn wir das machen, dann machen wir nichts Besonderes. Tatsächlich sind die einzigen Menschen, die das Böse wirklich überwinden, diejenigen, die ausschließlich gute Methoden dafür verwenden. Der Zweck heiligt nie die Mittel, sondern die Mittel, die wir einsetzen, werden zu dem Schicksal, dem wir entgegengehen. Oder wie Jesus es sagte, wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Oder wie Paulus in Galater sagt, irrt euch nicht, meine Brüder, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wir dürfen nicht Lieblosigkeit mit Lieblosigkeit bekämpfen oder Gewalt mit Gewalt bekämpfen oder Hass mit Hass bekämpfen, sonst werden wir ironischerweise zu genau dem, was wir bekämpfen wollen. Böses kann man nur durch Gutes überwinden. Alle anderen Methoden führen dazu, dass wir selbst böse werden. Ich hoffe, ich konnte aufzeigen, dass unsere Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch unsere Probleme als Gesellschaft zu komplex sind, damit man sie mit Pauschalantworten lösen könnte. Besonders keine Pauschalantworten, die auf ein duales Denken zurückzuführen sind. Unsere Welt und auch wir als Menschen und unsere Beziehungen sind viel zu komplex, damit einfache Antworten ausreichen würden, um unsere komplexen Probleme zu lösen. Auch die Bibel gibt uns meistens keine einfachen Antworten, die man sofort verstehen kann, besonders dann nicht, wenn wir den kulturellen Kontext nicht verstehen. Jesus selbst lädt uns eher zu Weisheit ein. Weisheit hat damit zu tun, dass man nicht direkt auf eine Situation reagiert, sondern sich Zeit nimmt, die Situation von allen Seiten betrachtet und dann eine kreative und keine reagierende Antwort gibt. Vielleicht verstehen wir jetzt Jesus besser, wieso er sich zum Beispiel so leicht aus kniffligen Fragen retten konnte, die darauf abgestimmt waren, ihn zu fangen. Wenn man sich die Fragen genau anschaut, wird man immer wieder feststellen, dass die Fragen, zum Beispiel der Pharisäer, auf ein duales Denken basieren. Aber Jesus war nicht gefangen in dem dualen Denken, also konnte er auf jede knifflige Frage kreative Antworten geben. Aber wenn Jesus nur reagiert hätte, das Erste, was mir einfällt, ist immer Kampf oder Flucht. Nein, Jesus lädt uns ein, ruhig zu werden, die Situation zu analysieren und zu einer kreativen Antwort zu kommen. Auch heute müssen wir innehalten, um das Problem wirklich verstehen zu können und eine Lösung zu finden, die für alle zum Segen dienen kann, nicht nur für uns. Erst wenn wir eine Lösung finden, wo niemand seine Würde verliert, haben wir wirklich das Böse überwunden. Wenn es uns nur darum geht, dass wir nicht verlieren, werden wir letztendlich immer vom Bösen überwunden werden. Mit jedem Problem, das wir anscheinend lösen, werden wir neue Probleme heraufbeschwören. Jesus lebte so, wie er lebte, weil er wusste, dass Liebe die stärkste Macht im Universum ist. Stärker als ein Schwert, stärker als ein Gewehr, stärker als die Atombombe, ja sogar stärker als der Tod. Letztendlich überwindet Liebe alles. Liebe überwindet die Angst, Liebe überwindet unser duales Denken und Liebe überwindet unseren Feind und verwandelt ihn in einen Freund. Das kann nur Liebe, das schafft kein Gewehr. Ein Gewehr kann einen Feind vernichten, aber ein Gewehr kann nie einen Feind in einen Freund verwandeln. Das schafft nur Liebe. Die Frage für uns ist, wollen wir wirklich das Risiko eingehen und darauf vertrauen, dass Liebe stärker ist als Hass, als Angst, als Gewalt, als Täuschung, als Manipulation, als Kontrolle, als Argwohn, als Kampf oder Flucht? Wollen wir wirklich darauf vertrauen, dass Liebe das schaffen kann, was die falschen Wege uns zwar immer versprochen haben, aber nie einhalten konnten? Wollen wir das Risiko eingehen, umzudenken und einen anderen Weg zu wählen, den Weg, den uns Jesus gezeigt hat? Ich denke, das sind Fragen, die wir mit uns rumtragen können in der nächsten Woche. Und ich hoffe, dass wir den Weg Jesu, den dritten Weg, immer besser verstehen lernen und uns danach ausrichten. Amen.